Hinter dem 12. Türchen steht das E- und U-Gespräch. Okay.
Herzlich willkommen zu einer ganz kleinen Mini-Sonderausgabe vom E- und U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin.
Und ich bin Markus, hallo.
Und wir sind heute hier auf Einladung von Daniel, für die wir uns sehr bedanken, über die wir uns sehr gefreut haben. Nämlich im Rahmen des Spätfilm-Podcasts ein Türchen im Podcast-Adventskalender zu sein.
Genau.
Und das übergreifende Thema des Adventskalenders ist ja der Film Die Geister, die ich rief. Die Sache ist nun, dass ich diesen Film nie gesehen habe.
Ja.
Und überlegt habe, den jetzt einfach zu gucken für diesen Podcast. Aber ich hatte dann irgendwie eine bessere Idee, denn es gibt ein Thema, über das ich ansonsten vielleicht sowieso im Podcast ganz gerne mal gesprochen habe. Und das ist der momentane oder von mir so empfundene Kultstatus von Bill Murray.
Genau, dem Hauptdarsteller von die Geister, die ich rief, ja.
Genau, und das eigentlich gar nicht so sehr jetzt als Schauspieler, als besonders guter Schauspieler, sondern eigentlich eher ja irgendwie eine andere Art von Kultstatus um ihn als Person herum.
Genau, wobei wir uns da im Vorgespräch auch gar nicht so sicher waren, inwieweit man das trennen kann. Weil ich glaube, genau, sehr viel, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, sehr viel von dem Kultstatus kommt natürlich von seinen Filmen her und von den Rollen, die er gespielt hat, gerade die frühen Rollen, wo er halt irgendwie so den trockenhumorigen Zyniker oder einfach das Arschloch gespielt hat, ja. Also ich glaube, viel von seinem Kultstatus kommt daher, aber eben, ich glaube, nicht nur. Und vielleicht wollen wir uns auf dieses nicht nur konzentrieren. Ja, also ich stimme dir da völlig zu. Also irgendwie Bill Murray, ich meine, ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin kein Bill Murray-Fan. Ehrlich gesagt fand ich den nie so interessant. Hab, glaube ich, die wichtigsten Filme mit ihm gesehen, vielleicht abgesehen von Caddyshack. Aber ich glaube, die meisten Filme mit ihm habe ich gesehen. Interessanterweise, Ghostbusters habe ich nicht als Kind gesehen, sondern erst mit Mitte 30, also erst vor kurzem.
Okay, nicht gut gealtert, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine,
Bill Murray scheint gut gealtert zu sein, aber
niemanden
den Film nicht.
Ärgern, wenn ich sage, dass ich den ersten Ghostbusters-Film scheiße fand. Ich verbinde da halt einfach diese Nostalgie nicht mit und sehe den jetzt halt als so ein 80er-Jahr-Trash-Film, ganz ehrlich.
Mhm.
Genauso ging es mir übrigens auch mit dem Film The Goonies. Oder Goonies, ich glaube, ich weiß noch nicht mehr, wie er richtig heißt. Auch so ein Kinderfilm-Klassiker aus der Zeit. Mhm. Total schrecklich. Okay, aber zurück zu Bill Murray.
Ja, also der einzige Film, den ich, glaube ich, wirklich mit ihm verbinde, ist Und täglich grüßt das Murmeltier. Einfach aus dem Grund, dass der, glaube ich, gefühlt zweimal im Jahr einfach läuft.
Genau.
Und ich gucke den eigentlich immer ganz gerne. Ich habe den bestimmt schon x-mal gesehen inzwischen. Und ich mag den Film. Ich finde, der Film hat ein gutes Herz und einen schönen Humor.
Genau, ist ja auch ein Weihnachtsfilm, ne?
Genau.
Genau, also auch ein Weihnachtsfilm und von der Story auch ähnlich wie hier der Scrooge, also
Die Geister, die ich rief,
danke. Weil es da ja auch irgendwie so ein Läuterungsprozess ist, also das Arschloch, ja, der zynische, unsympathische Typ, der durchläuft einen Prozess und nachdem er durch den er ein besserer Mensch wird, ja, letztlich.
Mhm.
Bill Murray selbst hatte dann ja ein Comeback mit dem Film von Wes Anderson, wo er irgendwie in fast jedem mitgespielt hat und vor allen Dingen aber auch durch Lost in Translation von Sofia Coppola und zusammen mit Scarlett Johansson. Ich damals fand, ich habe den, glaube ich, so vor 10, 15 Jahren gesehen, unglaublich langweiliger Film und meiner Meinung nach auch unglaublich überschätzt. Und da ist er dann ja, also spielt er auch wieder so ein bisschen so ein Grumpy-Typ, aber nicht mehr ganz so, soweit ich es noch richtig in Erinnerung habe, nicht mehr so sarkastisch und zynisch, sondern schon eher so ein bisschen stiller und depressiver. Aber wir wollten ja jetzt gar nicht so sehr auf seine Rollen eingehen, sondern ein bisschen gucken, was macht ihn denn abseits von seinen Rollen als Person noch interessant, weswegen er vielleicht auch diesen Kultstatus erreicht hat.
Also auffällig ist besonders so die letzten 10 Jahre, dass es eine Menge Geschichten um ihn geht, eine Menge Anekdoten, die sich natürlich im Internet finden. Ich glaube, es fing so ein bisschen damit an, dass er seit dem Erfolg von Ghostbusters sehr wählerisch mit Rollen ist und sich auch ein Stück weit diesen Hollywood-Mechanismus so ein bisschen verschließt. Was konkret bedeutet, dass er wenig Interviews gibt, dass er selten auf roten Teppichen zugegen ist. Er hat kein Agenten oder kein Manager. Es gibt stattdessen eine Art Geheimtelefonnummer, die von ihm zwar rausgegeben wird an Freunde oder an Leuten, mit denen er gut zusammengearbeitet hat, aber er sagt dann jedes Mal, man dürfe die auf gar keinen Fall weitergeben. Natürlich macht die dann in Hollywood doch so ihre Runde, aber es ist wohl wirklich schwierig, an diese Nummer zu kommen, weil die eben wirklich nur über Hörensagen so weitergegeben wird. Und wenn man die dann wählt, landet man letztendlich einfach auf einem Anrufbeantworter, den er anscheinend auch nur sehr sporadisch abhört. Und das Ganze ist wirklich keine Sage, sondern ist jetzt gerade 2016 nochmal in der Washington Post von einem Reporter bestätigt worden, der wirklich für eine große Geschichte über Bill Murray über Monate versucht hat, den zu erreichen. Also überhaupt erstmal an diese Telefonnummer zu kommen und ihn zu erreichen. Und das Ganze hat nicht geklappt. Also letztendlich ist dann diese große Story ohne ein Interview mit Bill Murray persönlich zustande gekommen. Und die Schlusspointe der Geschichte ist übrigens, dass am Tag des Erscheins der Geschichte Bill Murray diesen Reporter angerufen hat und gesagt hat, was wollen Sie denn von mir? Hier bin ich.
Mhm. Also man könnte ja jetzt, wenn du das so erzählst, also dass er sich dem ganzen Zirkus so entzieht, könnte man ja jetzt denken, ah, okay, er ist halt vielleicht einer von diesen Künstlern, ja, die sich völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben und nur irgendwie durch ihr Werk präsentieren. Mhm. So weiß ich nicht, keine Ahnung, ja, wie der J.D. Salinger zum Beispiel unter den Schriftstellern oder Walter Moers, ja, hier in Deutschland. Also mir fallen da jetzt auch nur Schriftsteller ein, aber so, also Pynchon. Das, bitte?
Thomas Pynchon.
Ja, natürlich, genau. Aber das ist es ja nicht. Also er scheint sich irgendwie im Hollywood-Zirkus, ja, scheint er sich rar zu machen, aber sonst halt überhaupt nicht anscheinend.
Genau, ja? Und das ist eben diese Art von Geschichten, die durchs Netz extrem kursieren, von so Bill Murray-Sichtungen sozusagen.
sehr gut.
Also eine der bekanntesten ist...
Vor allem auch sehr gut, dass du das Wort Sichtung eingebracht hast. Wir sind ja ein Filmpodcast.
Ja, aber da passt es ja nun wirklich. Ja, also sowieso
da
so
passt es tatsächlich. Ja,
prominenten Sichtungen, ja. Halt. Eine der bekanntesten Geschichten ist von 2006, wo er wohl in Schottland war zu einem mehrtägigen Golfturnier, also so einem prominenten Golfturnier. Und anstatt abends da aufs Bankett mitzugehen, ist er wohl einfach in die Stadt reingefahren mit ein paar Freunden, hat sich in eine Bar gesetzt und hat sich dann aufgabeln lassen von einer norwegischen Anthropologiestudentin
namens Lykke Staffnef. Vor allen Dingen, dass es eine Anthropologiestudentin ist, ja.
Das ist ein bisschen lustig. Und die spricht ihn halt an und kann es natürlich kaum fassen, dass Bill Murray da sitzt. Und die unterhalten sich ganz gut. Murray war wohl gut aufgelegt. Und die Lykke Staffnef hat ihn dann dazu eingeladen, doch noch mit auf eine Studentenparty zu kommen. Mhm. Was Murray dann auch macht. Und es ist dann so, dass er wirklich den ganzen Abend da auf dieser Party war mit irgendwelchen Studenten, super gut gelaunt war, am Ende des Abends sogar angefangen hat, den Abwasch zu machen, weil irgendwann es keine Gläser mehr gab. Und natürlich haben alle Leute dann ihre Freunde angerufen, Bill Murray sei gerade da und diese Party wurde immer größer. Und Murray schien das auch total genossen zu haben. Und nach dem Abwasch ist er dann auch irgendwann einfach verschwunden. Und das ist so eine der bekannteren Geschichten. 2010 war er zu einem Filmfestival in Texas. Da gibt es auch so eine ähnliche Geschichte, dass er abends in einer Bar war und irgendwann einfach hinter die Bar gestiegen ist und Barkeeper gespielt hat. Und der Witz war wohl, dass er immer die Bestellung entgegengenommen hat, sich das angehört hat und letztendlich aber, egal was bestellt worden ist, einfach Tequila-Shots hingestellt hat.
Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht kann man da vielleicht irgendwie, ist das so ein bisschen so ein ist er da so ein Anti-Star einfach? Also einerseits entzieht er sich dem Hollywood-Zirkus anscheinend und dann ist er halt so ein, tritt er immer wieder so als normaler Mensch in Erscheinung, mit dem man ganz normal reden kann. Macht das vielleicht ein bisschen die Faszination aus, dass er so greifbar erscheint für die normalen Menschen in Anführungszeichen?
Weiß es ganz nicht. Bestimmt. Also ich glaube, dieses Nahbare ist eine Geschichte und in gewisser Weise dann aber auch dieses, dass man nicht vorhersehen kann, wie er sich benimmt. Also das sind ja dann auch ungewöhnliche Geschichten. Also es gibt ja auch so Fotobombing-Geschichten, wo er dann auf irgendwelchen Hochzeitsfotos auftaucht.
Was mir jetzt gar nicht bekannt vor ist, was ja auch ein Phänomen, was mich oft nervt, ist, dass wenn Stars oder Promis manchmal so ausfällig werden und aggressiv oder Scheiße erzählen oder so. Und deswegen so abgekultet werden. Weiß ich nicht, bei Nina Hagen habe ich oft das Gefühl gehabt. Und so ist er ja gar nicht, oder? Also mir ist jetzt auch keine Sache bekannt, wo er so irgendwie mal ausfällig geworden ist, oder?
Nee, irgendwie funktioniert das anders. Also es gibt eben für diese Art von Bill Murray-Aktion, es gibt sogar eine eigene Homepage, die heißt BillMurrayStories.com.
Ja.
Und das Interessante ist, dass da kein Unterschied gemacht wird. Also man kann da einfach Geschichten hinschicken und es wird kein Unterschied gemacht, ob diese Geschichten wahr sind oder nicht. Das wird bewusst auch offen gelassen.
Okay.
Und zur Erklärung, das muss ich vielleicht einmal vorlesen, weil das erklärt ganz gut auch, wie dieses Phänomen funktioniert. Zur Erklärung auf der Homepage steht: A classic Bill Murray story is a tale told in the first person that starts out sounding believable enough before suddenly taking a bizarre turn that involves actor Bill Murray doing something ridiculous. Typically, these stories end with Bill saying, "No one will ever believe you."
Ja gut, aber das sind genau die Geschichten, die man erzählen kann, wenn man tatsächlich mal Bill Murray begegnet. Es wird mir keiner glauben, dass er jetzt wirklich Bill Murray war. Ja, genau. Ich habe in einem Artikel von der New York Times, wo es auch um das Phänomen Bill Murray ging, auch was gelesen, was ich ganz interessant fand, weil da wurde jemand zitiert, der sagte, ja, also der Kultstatus oder überhaupt das Phänomen würde sozusagen auf drei Standbeinen basieren, weswegen er so populär ist. Nämlich einerseits, also weil er unterschiedliche Fangruppen anspricht. Die Bros sozusagen, so stand das da, also was weiß ich, vielleicht eher die etwas prolligen Männer, ja. Ich hoffe, ich trete damit jetzt keinem auf die Füße. Also die hat er wohl eher mit seinen früheren Filmen angesprochen, ja, mit einem etwas derben, keine Ahnung, zynischen Humor. Dann die Hipster hätte er mit den Wes Anderson-Filmen angesprochen und da würde ich jetzt auch noch ergänzen, ganz eindeutig auch mit Lost in Translation. Und mit seinen ganzen Aktionen, vor allen Dingen mit den Fotobombings, durch die er wohl auch bekannt geworden ist, würde jetzt die Generation der Millennials ansprechen. Und würde so halt ganz unterschiedliche Fangruppen sozusagen vereinigen. Mhm. Ja, ich finde das interessant. Also ich finde halt auch gerade so dieses Schillern zwischen so einer Greifbarkeit und so einem sich permanent entziehen. Das finde ich interessant. Obwohl ich muss sagen, für mich persönlich ist er dadurch jetzt auch nicht interessanter geworden. Mich hat eher also das, was wir jetzt sozusagen auch über ihn gesagt haben und was wir über ihn herausgefunden haben, jetzt ihn eher noch weniger greifbar gemacht. Ja, ich weiß nicht. Und trotzdem aber interessant, dass er diesen Kultstatus hat. Also er ist ja fast irgendwie zu so einer Pop-Ikone geworden wie Marilyn Monroe oder James Dean, wenn man sich das Merchandising anguckt. Also dass er da wirklich was jetzt irgendwelche T-Shirts oder irgendwelche Kaffeetassen oder alles Mögliche anbelangt, dass er da wohl mit den Genannten auch konkurrieren kann, dass es da so viel Merchandising gibt.
Ich meine, er hat ja nun mal auch dieses Zerknautschte an sich, was du teilweise auch in den Rollen zumindest als so einen zynischen Zug.
Ja, nicht nur. Es ist, es ist, Es ist ja auch, er ist ja auch nicht in jeder Rolle gleich und auch in den frühen Rollen ist er nicht gleich.
Weil mir, also im Vorgespräch haben wir kurz gesprochen, du hast mir nur so Halbrecht gegeben. Ich fühlte mich, also wenn ich an Bill Murray denke, so ein bisschen erinnert an diesen Charakter des Dudes bei The Big Lebowski. Ja. Also jemanden, der um den rum ganz viel passiert, total abgedrehte Geschichten, um den eigentlich auch immer viel Trubel ist, aber er selbst scheint sich davon eben nicht so berühren zu lassen und steht dann da so ein bisschen ratlos in der Mitte rum und guckt sich das an, amüsiert sich so ein bisschen, aber auch nie so sehr, dass es zu einem Lachen reichen würde.
Ja, also dieses Distanzierte ist das so ein bisschen auf jeden so die Fall. Haltung? Und dieses Distanzierte, also Coole, ne, das ist ja, das macht ja irgendwie Coolness aus, dass du dich eben nicht involvieren lässt, sondern immer dann irgendwie, auch wenn du beteiligt bist, immer irgendwie so daneben stehst und deinen coolen Kommentar dazu abgibst. Das ja, das hat er mit dem Dude bestimmt gemeinsam. Aber Bill Murray ist da jetzt nicht so der Slacker, weißt du? Also der ist dann...
Nee, klar. Der ist ja nun mal auch ein Prominenter. Ja. Also
auch in seinen Rollen ist er halt nicht...
Ach so, okay.
Ich meine, gerade wenn man sich hier Die Geister, die ich rief, anguckt, da ist er irgendwie ein Fernsehboss. Ja, haben wir ein Fazit, Benjamin?
Ja, Fazit, ich finde es... Also was ich ganz gut finde, ist natürlich schon so eine... Also sein Status, dieses so ein bisschen Hollywood-Schickimicki-Verweigerers, finde ich ganz sympathisch, aber... ja, ich bin irgendwie trotzdem kein Fan. Also ich finde das gut. Also ich habe sehr geschmunzelt bei diesen Anekdötchen, aber so zur Abfeierei reicht's bei mir jetzt nicht.
Ja, ich glaube, das ist bei mir genauso. Das kann ich unterschreiben, ja. Unsere Zeit läuft so ein bisschen ab, Benjamin.
Ja, Viertelstunde voll. Ich finde, für ein Adventstürchen reicht's eigentlich schon.
Genau,
oder?
Genau.
Okay.
Gut, dann tschüss zusammen.
Ja, ciao. Ja, frohe Weihnachten kann man ja wünschen.
Kann man schon mal wünschen, genau. Tschüss. Okay.
Tschüss.